SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Isabel Tentrup. Guten Abend. Der Bundestag debattiert über die AfD-Spionageaffäre. Deutschland bekommt einen Veteranentag. Und wieder eine Sorbonne-Rede von Macron. Frankreichs Präsident ruft zu mehr gemeinsamer Verteidigung in Europa auf. Die AfD und ihre Spionageaffäre. Ein Mitarbeiter des AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah sitzt ja in U-Haft. Er soll im EU-Parlament für China spioniert haben. Krah selbst bleibt Spitzenkandidat seiner Partei für die Europawahl, trotz allem. Ein bisschen zu lax soll der AfD-Umgang nicht nur mit China gewesen sein. Im Fall der Nummer 2 auf der AfD-Europawahlliste Peter Bistron geht es um Russland. Welche mutmaßlichen Kontakte die AfD zu Russland und zu China hat. Darum ging es heute im Deutschen Bundestag. Lothar Lenz aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat die Debatte verfolgt.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD erinnerte im Plenum daran, dass die Sicherheitsbehörden in den letzten Tagen etliche mutmaßliche Spione festgenommen hätten. Deutschland gerate zunehmend in den Fokus rivalisierender Staaten.
Ob Russland, China, der Iran, sie alle greifen verstärkt auf Mittel ihrer Nachrichtendienste zurück, um ihre geopolitischen Interessen durchzusetzen. Mit dem Ziel, uns als Gesellschaft zu spalten und uns politisch und wirtschaftlich zu schwächen.
Faeser widersprach der von der AfD häufig verbreiteten These, dass Polizei und Gerichte unter dem Einfluss der Politik stünden. Es zeichne den Rechtsstaat aus, dass er sich auch in diesem Punkt gerade unterscheide von autokratischen Systemen, sagte die Bundesinnenministerin. Konstantin von Notz, Grünen-Abgeordneter und Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, erinnerte im Zusammenhang mit Korruption und Spionage an eine alte deutsche Redensart.
Wes Brot ich fress, des Lied ich sing.
Deswegen sei für ihn der Verdacht sehr plausibel, dass die beiden führenden Kandidaten der AfD-Europawahlliste Vorteile von Russland und China angenommen haben sollen. Dabei wehe doch die deutsche Flagge oben auf dem Reichstag, sagte von Notz. Niemand anderem als dem deutschen Volk seien die Abgeordneten verpflichtet.
Ihr Laden, Herr Kupala, dient dem russischen Präsidenten. Das politische Vorbild Ihrer Partei ist die Kommunistische Partei in China. All das zeigt, die AfD ist eine Schande für dieses Haus und für unser ganzes Land, meine Damen und Herren.
Was der AfD-Abgeordnete Stefan Keuter erwartungsgemäß scharf zurückwies. Die Vorwürfe gegen Peter Bistron und Maximilian Krah seien an den Haaren herbeigezogen. Der Verfassungsschutz mache sich zum Erfüllungsgehilfen der regierenden Parteien, um einer Oppositionspartei zu schaden.
Ich erwarte von Ihnen gerichtsfeste Beweise. Solange Sie diese nicht vorlegen, gilt die Unschuldsvermutung. Warum poppt dieses Thema ausgerechnet jetzt in Wahlkampfzeiten auf? Das ist ein bisschen sehr durchsichtig.
Der FDP-Rechtspolitiker Konstantin Kuhle dagegen forderte die AfD-Parteispitze auf, Maximilian Krah und Petr Bistron sofort zum Niederlegen ihrer Mandate zu drängen. Aber
das wird nicht passieren, weil es in der AfD zum guten Ton gehört, auf die Welle der Anbiederung an autokratische Regime immer noch einen draufzusetzen. Diejenigen, die in der AfD das Sagen haben, sind nicht Alice Weidel, nicht Tino Chrupalla, es sind Björn Höcke und Wladimir Putin.
Und genau deswegen, so ergänzte der Unionsabgeordnete Mark Henrichmann, dürfe auch kein AfD-Vertreter in das parlamentarische Kontrollgremium gewählt werden, das die Aufsicht über die deutschen Nachrichtendienste hat.
Jedermann muss befürchten, dass jedes Geheimnis aus diesem geheimtagenden Gremium exklusiv bei Putin und Xi Jinping auf dem Schreibtisch landet. Sie verraten und verkaufen das deutsche Volk.
Henrichmann griff auch den Wahlkampfslogan der AfD auf: Mut zur Wahrheit. Wenn die AfD-Wähler tatsächlich die Wahrheit sehen sollten, sagte Henrichmann, dann müsse das Plakat den, so wörtlich, stinkenden Misthaufen vor dem Fraktionsbüro der AfD zeigen.
Die AfD und ihr Verhältnis zu China und zu Russland, darum ging es heute im Deutschen Bundestag. Und wir bleiben beim Thema Spionage. Aus Belgien wird von einem Fall chinesischer Spionage im belgischen Parlament berichtet. Die Regierung in Brüssel ist alarmiert, zumal Belgien zurzeit ja die EU-Ratspräsidentschaft innehat und damit wichtige EU-Entscheidungen steuert. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Els van Hoof steht der Schrecken ins Gesicht geschrieben. Im Online-Portal Het Laatste Nieuws und im belgischen Radio 1 erzählt sie, wie raffiniert die Chinesen laut FBI vorgegangen sein sollen und wie ahnungslos sie anfangs war.
Es waren 3 Mails und die kamen von einem bepaalten.
Es waren 3 Mails, sie sahen aus wie von einer internationalen Agentur. Es ging um die Menschenrechte und Donald Trump. Das alles sah informativ und ehrlich aus. Die Mails waren aber nichts anderes als ein Weg, in unsere Systeme einzudringen. Mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Els van Hoof ist Chefin des Auswärtigen Ausschusses im belgischen Parlament und Mitglied einer internationalen Parlamentariergruppe, die sich für Menschenrechte in China einsetzt. Sie ist der chinesischen Regierung ein Dorn im Auge. Über ihren Computer konnten chinesische Spione IP-Adressen abschöpfen. Ob sonstige Aktivitäten und Kontakte ist noch unklar. Der Vorfall zeigt, wie leicht es bisher war, Sicherheitsdienste zu täuschen und wie geschickt die Spione darin sind, sich zu tarnen und zu verstecken. Die Phishing-Mails hat Els van Hoof schon vor 3 Jahren bekommen. Bereits kurz danach schöpfte sie Verdacht. Der Rechner wurde überprüft, gefunden wurde damals nichts. Erst jetzt ist in den USA ein FBI-Bericht aufgetaucht, der belegt, dass die belgische Politikerin ausspioniert wird. Öffentlich wurde der Bericht aber nur, weil er in einer US-Klage gegen 7 chinesische Staatsbürger eine große Rolle spielt, denen Spionage gegen Amerikaner vorgeworfen wird und die auch gegen die internationale Parlamentariergruppe angesetzt wurden, die sich für die Menschenrechte in China einsetzt. Die Absicht ist natürlich, uns einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen.
Sie probieren alles, um eigentlich das Schweigen abzulegen.
Auch die chinesische Botschaft habe sie mehrfach eingeschüchtert, mit Briefen, in denen stand, sie spiele mit dem Feuer, als sie eine Anhörung zur Lage der Uiguren in China abhalten wollte. Die Abgeordneten müssen frei arbeiten können, das sei Grundlage unserer Demokratie, erklärte die belgische Außenministerin Hatja Labib.
Dans le monde aujourd'hui.
In der heutigen Welt, in der der Extremismus zunimmt, in der Grundfreiheiten und Grundrechte in vielen Ländern abgebaut werden, ist es wichtig, nicht nachzugeben. Der Geschäftsträger der chinesischen Botschaft wurde ins Außenministerium einbestellt. Els van Hoof möchte, dass sie und andere betroffene Politiker jetzt besser geschützt werden. Nachgeben will sie nicht und auch weiterhin ihre Meinung zu China äußern. Dass sie die Letzte ist, die ausspioniert wird, wenn jetzt die Sicherheitsvorkehrungen verbessert werden, glaubt sie nicht. Els van Hoof sagt, jeder könne das Ziel von Spionage werden. Und vor allem Einschüchterung sei ein Instrument, das immer häufiger benutzt wird und auch wirkt, wenn diejenigen, die eingeschüchtert werden, keine Unterstützung bekommen.
Die Bundeswehr. Sie bekommt wieder mehr Aufmerksamkeit in Deutschland seit Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Und sie bekommt auch mehr Geld. Stichwort Zeitenwende. Mehr Anerkennung in der Bevölkerung soll ein nationaler Veteranentag bringen. Der Bundestag hat heute mit großer Mehrheit dafür gestimmt. Jährliches Datum soll der 15. Juni sein. Deutschland bekommt also einen nationalen Veteranentag. Hören Sie dazu den Kommentar von Markus Sambale aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Gut, dass es in Deutschland jetzt jedes Jahr einen Veteranentag gibt, damit die Männer und Frauen der Bundeswehr endlich mehr Anerkennung bekommen. Denn sie sind es, die letztlich Freiheit, Sicherheit und Demokratie verteidigen. Es ist kein Job wie jeder andere. Im schlimmsten Fall bezahlen Soldaten und Soldatinnen ihn mit dem Leben. Ja, auch ich fremdele mit dem Begriff Veteranentag. Spontan habe ich da alte Männer bei einer Straßenparade im Kopf, die mit Orden behängt einen Sieg feiern. Doch für die Bundeswehr ist Veteran nun mal die eingeführte Bezeichnung für alle aktiven und ehemaligen Soldaten. Es wäre kaum zu vermitteln, von dem Begriff abzurücken. Vielmehr muss dieser Deutsche Veteranentag jetzt zeitgemäß definiert werden, um die Bundeswehr wirklich in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Das wird nicht leicht. Er sollte weder zu staatstragend noch reines Volksfest oder PR-Aktion sein. Er sollte allen Soldaten Aufmerksamkeit schenken, vor allem auch denen, die verletzt oder traumatisiert von Auslandseinsätzen zurückkommen. Wichtig ist deshalb, dass viele aus der Truppe direkt an der Organisation des Veteranentags beteiligt werden. Noch vor 10 Jahren wäre ich insgesamt skeptisch gewesen. Braucht es wirklich mehr Militärisches in der Öffentlichkeit? Aber Russlands Überfall auf die Ukraine zeigt die Gefahr. Auch Deutschland muss sich bei einem Angriff verteidigen können. Und wer das sagt, muss auch die Menschen in den Blick nehmen, die das dann ganz konkret tun würden. Der neue Veteranentag ist dafür der richtige Anlass.
Das war die Meinung von Markus Sambale, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Seit Russlands Angriffskrieg in der Ukraine hat sich in Deutschland nicht nur der Blick auf die Bundeswehr verändert, auch die Energieversorgung mit preiswertem Gas und Öl aus Russland stand ja plötzlich in Frage. Russisches Gas ersetzen soll verflüssigtes Erdgas. Die Bundesregierung hat das sehr eilig betrieben. In Deutschland anlanden soll das Flüssiggas in speziellen Terminals. Solche schwimmenden LNG-Terminals gibt's schon in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Lubmin. Vor der Insel Rügen im Hafen Mukran soll ein LNG-Terminal mit einer Pipeline angebunden werden an das Gasfernleitungsnetz in Lubmin. Umweltverbände hatten gegen die Gaspipeline geklagt. Es gibt viele Proteste. Doch das Bundesverwaltungsgericht hat heute grünes Licht dafür gegeben. Aus Leipzig berichtet Silvia Stadler.
7 Stunden hatte die mündliche Verhandlung vor einer Woche gedauert, fehlende Umweltverträglichkeitsprüfung und inzwischen keine Gasversorgungsmangellage mehr. Das waren die Hauptargumente der beiden klagenden Umweltverbände, der Deutschen Umwelthilfe und des NABU Mecklenburg-Vorpommern. Doch die Richter erklärten die bereits auf dem Ostseegrund liegende Gasfernleitung zwischen Mukran auf Rügen und Lubmin bei Greifswald für rechtmäßig. Gerichtssprecher Kolja Naumann.
Das Bundesverwaltungsgericht war insofern der Auffassung, dass der Gesetzgeber selbst festgestellt hatte, dass diese Versorgung mit Flüssiggas zwingend erforderlich war, um die Energieversorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Und diese Einschätzung des Gesetzgebers war in einer mittelfristigen Perspektive nicht offenkundig fehlerhaft, was der Prüfungsmaßstab des Senats war, weil es tatsächlich auch für extreme Worst-Case-Szenarien eine ausreichende Energieversorgung sichergestellt werden sollte.
Maßgeblich sei in diesem Fall das neu erlassene LNG-Beschleunigungsgesetz, das Ausnahmen von zeitaufwendigen Umweltverträglichkeitsprüfungen zulasse. Flüssiggas sei nötig, so die Richter, um die fortbestehende Krise der Gasversorgung infolge der Einstellung russischer Gaslieferungen und nach der Zerstörung der Nord Stream Pipelines zu bewältigen. Das Urteil käme nach dem Gang der Verhandlung nicht wirklich überraschend, so Klägeranwältin Cornelia Ziem.
Wir werten das aber als besorgniserregend in einer Zeit, wo die zuständigen politischen Institutionen, nämlich das Wirtschaftsministerium und auch die Bundesnetzagentur, stets betonen, dass die Energieversorgung seit Monaten gesichert ist. Und verhält es sich so, dann muss sozusagen der Klimaschutz wieder mehr Gewicht erlangen. Und das ist hier ganz offensichtlich nicht passiert.
Das LNG-Beschleunigungsgesetz ermögliche Projekte in einem bisher nicht gekannten Tempo und Ausmaß, hieß es in einer ersten Reaktion von Milena Pressentin von der Deutschen Umwelthilfe.
Die LNG-Pipeline vor Rügen und auch die riesigen dazugehörigen Terminalschiffe, wovon eines jetzt auch schon vor Mukran liegt, sind ein Paradebeispiel für dieses Ausmaß. Insgesamt kann man sagen, dass die Klimafolgen von dem Gesamtprojekt fatal sind. Das sind 20 bis 30 Millionen Tonnen CO2 und das ist ungefähr 2-mal so viel, wie das klimaschädliche Braunkohlekraftwerk in Jenschwalde ausstoßen würde. Das ist enorm. Das bedeutet eben eine große Niederlage für Klima- und Umweltschutz.
Vom Betreiber der Gaspipeline, dem Unternehmen Gascade, hieß es nur kurz, man begrüße das Urteil und sehe sich in seiner Rechtsauffassung bestätigt.
Soweit Silvia Stadler über das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur LNG-Pipeline vor der Insel Rügen. Weitere Nachrichten des Tages jetzt mit Denise Friemann.
Israel will seine angekündigte Bodenoffensive auf die Stadt Rafah im Süden des abgeriegelten Gazastreifens schrittweise durchführen. Nach Informationen des Wall Street Journal änderte die israelische Regierung auf Druck der USA und anderer Länder ihre Pläne für einen groß angelegten Angriff. Damit solle die Zahl ziviler Opfer begrenzt werden. Die Stadt an der Grenze zu Ägypten ist derzeit mit Hunderttausenden Flüchtlingen überfüllt. Der ägyptische Präsident al-Sisi warnte vor einer israelischen Militäroffensive in Rafah. Diese würde katastrophale Folgen für die ganze Region haben. Der oberste Gerichtshof von New York hat das Vergewaltigungsurteil von 2020 gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein aufgehoben. Das Gericht ordnete eine neue Verhandlung an. Zur Begründung hieß es, der Richter habe den 72-Jährigen in dem Prozess benachteiligt. Unter anderem habe er Frauen über Anschuldigungen aussagen lassen, die nicht Teil des Falles gewesen seien. Weinstein war damals zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. In einem weiteren Strafprozess in Los Angeles kamen im vergangenen Jahr 16 Jahre Gefängnis dazu, daher bleibt er in Haft. Der saarländische AfD-Landtagsabgeordnete Schaufert will sein Kirchenamt im Bistum Trier zurück. Schaufert teilte mit, er habe Beschwerde gegen seinen Ausschluss aus dem Verwaltungsrat der Kirchengemeinde St. Marien in Neunkirchen eingelegt. Die Entscheidung des Bistums sei für ihn nicht nachvollziehbar. Das Bistum teilte mit, die Beschwerde werde nun geprüft. Der Trierer Generalvikar von Plettenberg hatte Schaufert vor gut einer Woche aus dem Kirchengremium entlassen. Als Gesichter einer Partei, die Haltungen vertrete, die mit dem christlichen Menschenbild nicht vereinbar sein, sei Schaufert nicht mehr tragbar.
Vor 7 Jahren in der altehrwürdigen Pariser Sorbonne. Ein junger französischer Präsident legt seine Vision von Europa dar. Mehr Souveränität für Europa, eine stärkere gemeinsame Verteidigung. Die Rede Emmanuel Macrons damals, sie wurde viel kommentiert. Manche meinen, Monsieur le Président, der hat einen Hang zum Theatralischen. Andere fragen sich, warum Angela Merkel, damals Bundeskanzlerin, Macrons ausgestreckte Hand nicht ergriffen hat. Heute, gut 6 Wochen vor der Europawahl, hat Frankreichs Präsident Macron wieder eine Rede in der Sorbonne gehalten. SR-Paris-Korrespondentin Caroline Diller hat zugehört.
Es sind knappe Worte, die ein düsteres Bild zeichnen.
Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
Europa sei sterblich und könnte tatsächlich sterben. So hat es Emmanuel Macron wörtlich ausgedrückt. Geopolitische Konflikte, ein zunehmend unfairer Welthandel, die Angriffe auf das Modell selbst der liberalen Demokratie. All das sind laut Emmanuel Macron Faktoren, die Europa im Kern treffen und in seiner Existenz bedrohen, wenn Europa das zulasse. Seine Antwort auf die Bedrohungen für Europa fasst Macron in einem Dreiklang zusammen: Macht, Wohlstand, Menschlichkeit. Vor allem müsse Europa sich verteidigen können, so Macron.
Ce qu'il nous faut faire émerger, et c'est cela le paradigme nouveau en matière de défense.
Was wir entwickeln müssen, und das meine ich mit dem Paradigmenwechsel, ist eine glaubhafte Verteidigungsfähigkeit Europas. Ich werde in den kommenden Monaten unsere Partner einladen, diese europäische Verteidigungsinitiative gemeinsam zu erarbeiten. Diese muss ein gemeinsames strategisches Konzept als Basis haben. Und auf dieser Grundlage werden wir entscheiden, welche konkreten Kapazitäten wir aufbauen müssen. In puncto Wohlstand und Wachstum hält Macron es für notwendig, in strategisch wichtigen Sektoren wie Verteidigung oder dem Zugang zum Weltraum europäischen Unternehmen den Vorzug zu geben. Außerdem fordert er Schutzmaßnahmen für die europäische Wirtschaft mit Blick auf einen internationalen Wettbewerb, der aus Sicht von Macron nicht mehr fair ist.
Et c'est là où il y a sans doute un des changements de paradigme, à mes yeux, les plus fondamentaux. L'ouverture, oui, mais en défendant nos intérêts.
Hier brauchen wir in meinen Augen den vielleicht größten Paradigmenwechsel. Offenheit ja, aber nur, wenn wir zugleich unsere Interessen verteidigen. Es kann nicht funktionieren, wenn wir die Einzigen auf der Welt sind, die sich an die Handelsregeln halten, auf die wir uns vor 15 Jahren mal geeinigt haben. Wenn die USA und China diese Regeln missachten und ihre strategischen Wirtschaftssektoren übersubventionieren, dann können wir nicht weitermachen wie bisher. Das wird nicht klappen.
On peut pas être les seuls à le faire. Ça va pas marcher.
Ein Wahlkampfauftritt vor den Europawahlen sollte die Rede explizit nicht sein, hieß es im Vorfeld aus dem Élysée-Palast. Allerdings liegt das Präsidentenlager in Umfragen weit abgeschlagen hinter dem extrem rechten Rassemblement National. Macrons Rede war in Teilen alarmistisch, im Ganzen aber nicht fatalistisch. Denn Europa habe die Wahl, so Macron. In der Sorbonne hat er den europäischen Partnern auch ein Angebot gemacht, gemeinsam ein selbstbewussteres Europa zu schaffen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat auf X bereits reagiert. Er sprach von guten Impulsen, um gemeinsam dafür zu sorgen, dass Europa stark bleibe.
Caroline Diller aus Paris. Eigentlich will die Welt ja weg von Öl und Gas und dem ganzen schädlichen CO2. Könnte man meinen, denn auf der 28. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen vergangenes Jahr in Dubai, da wurde jedenfalls der Ausstieg aus fossilen Energien im Grundsatz beschlossen. Allerdings das Wie wurde in die Zukunft verschoben. Damit soll sich die nächste Weltklimakonferenz beschäftigen. Die findet im Dezember in Baku statt, in der Hauptstadt Aserbaidschans. Vorbereitet wird diese 29. Weltklimakonferenz in Deutschland. Dazu sind heute und morgen hochrangige Vertreter aus 40 Ländern in Berlin. Christina Nagel über den sogenannten Petersberger Dialog.
Ein Satz ist an diesem Tag im Auswärtigen Amt immer wieder zu hören, in unterschiedlichen Sprachen, von Ministern, von Vertretern der Delegationen, von Experten.
It is not the time of talking anymore, it's time of taking action.
Es braucht mehr als hehre Worte und Ankündigungen, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen, um die Erderwärmung doch noch auf unter 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Notwendig sind Taten, notwendig ist vor allem mehr Geld. Klimapläne fordert die Gastgeberin, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Deshalb müssten endlich auch als Pläne für Investitionen und Wohlstand betrachtet werden.
Wirtschaftsentwicklung und Klimaschutz sind kein Gegensatz. Sie gehen Hand in Hand. Sie bedingen mittlerweile einander.
Erneuerbare Energien, betont auch Wirtschaftsminister Robert Habeck, seien inzwischen ein wichtiger Standortfaktor. Die Botschaft der deutschen Seite, die Energiewende kann sich lohnen, auch für den privaten Sektor. Der soll künftig eine stärkere Rolle in der Klimafinanzierung spielen, auch mit Blick auf die Entwicklungsländer.
Noch immer konzentrieren sich 90% der grünen Investitionen auf Industrieländer und einige wenige Schwellenländer. Zu oft bleiben die wirtschaftlichen und unternehmerischen Chancen der Energiewende in vielen Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas ungehoben,
wirbt Annalena Baerbock. Helfen könnten dabei aus Sicht von Entwicklungsministerin Svenja Schulze die Entwicklungsbanken und die Weltbank. Über sie ließen sich Investitionen ankurbeln. Und sie könnten, wenn sie gestärkt würden, auch dafür sorgen, dass mehr Geld dort ankommt, wo es dringend gebraucht wird, in den ärmeren Ländern, die unter den Folgen des Klimawandels leiden. Querdenken fordert die Entwicklungsministerin, mehr Mut, neue Wege zu gehen.
We need to tax the super rich, the billionaires.
Steuern für Superreiche zum Beispiel, aber auch Reformen bei Entwicklungsbanken. Ideen, die heute und morgen auf dem Petersberger Klimadialog weiter diskutiert werden, die am Ende münden sollen in konkrete Vorschläge für die nächste große Klimakonferenz, die in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku stattfinden wird. Einer Stadt, die übrigens reich wurde, dank fossiler Energien.
Ein hochkarätiges Fußballspiel für Fans ist das was Wunderbares. Für Steuerzahler allerdings gehen die Kosten für Polizeieinsätze rund um Fußballspiele im Profibereich mittlerweile in die Millionen. Besonders teuer für die Bundesländer in diesem Zusammenhang sind Hochrisikospiele. Muss das so sein? In Bremen findet man offenbar nein. Der klamme Stadtstaat hat ja schon mehrfach Gebühren in Rechnung gestellt für Polizeieinsätze bei Bundesligaspielen. Der Deutschen Fußballliga passt das gar nicht. Sie hat sich durch fast alle Instanzen gewehrt und als letzte Instanz ist nun das Bundesverfassungsgericht an der Reihe. Aus Karlsruhe Klaus Hempel.
April 2015. Werder Bremen spielt gegen den Hamburger SV. Ein Hochrisikospiel. Beide Fangruppen sind verfeindet, gewalttätige Auseinandersetzungen die Regel. Statt den sonst üblichen 200 Polizeikräften werden fast 1000 Beamte eingesetzt. Das Land Bremen fordert bei der deutschen Fußballliga DFL die Mehrkosten ein, fast 400.000 Euro. Möglich macht das eine entsprechende relativ neue Landesvorschrift in Bremen. Die DFL will das nicht akzeptieren, klagt durch drei Instanzen und verliert vorm Bundesverwaltungsgericht. Das Urteil: Bremen durfte die Kosten als Gebühr in Rechnung stellen. Bremens Innensenator Ulrich Meurer, SPD, findet, dass sich die DFL bei allen Hochrisikospielen in Deutschland an den Polizeikosten beteiligen soll. Dies sei mehr als gerechtfertigt, meinte er am Rande der heutigen Verhandlung.
Wir haben also jedes Jahr die Situation, dass wir Millionen von Einsatzstunden brauchen, der Polizeien des Bundes und der Länder. Die DFL ist eine Profiliga mit 5 Milliarden Umsatz im letzten Jahr. Und von daher gesehen ist es nur angemessen, dass diese gesamten Kosten nicht alleine vom Steuerzahler getragen werden. Darum geht es im Kern.
Bislang hat nur Bremen eine Landesvorschrift, die solche Gebühren zulässt. Sollte die DFL auch vorm Bundesverfassungsgericht verlieren, müsste sie fürchten, dass andere Länder nachziehen. Die Deutsche Fußballliga meint, dass solche Gebühren verfassungswidrig sind. Der Staat müsse für die öffentliche Sicherheit sorgen und deshalb die Kosten für Polizeieinsätze selbst schultern. Mittlerweile hat die DFL vom Land Bremen schon mehrere Rechnungen bekommen und einen Teil der Beträge an den Club Werder Bremen weitergereicht. Geschäftsführer Tarek Bauer findet es ungerecht, dass Werder Bremen als bisher einziger Bundesliga-Club für Polizeikosten aufkommen soll. Dies verzerre auch den Wettbewerb.
Für uns sind das 2 Millionen, die andere nicht zahlen müssen. Und für uns sind das 2 Millionen, die wir weniger haben. Und wenn Sie sich unsere Ergebnisse angucken aus den letzten Jahren, dann werden Sie sehen, dass das für uns ein ganz, ganz erheblicher Betrag ist, der uns wirklich wehtut.
Interessant dabei, das Land Bremen hatte ganz bewusst die Rechnung nicht an Werder, sondern an die DFL geschickt, als Mitveranstalter der Erstligaspiele, um den Heimatverein Werder nicht einseitig zu belasten. Doch die DFL reichte einen Teil der Kosten an den hanseatischen Nordclub weiter. Bremens Innensenator Meurer vermutet, dass da Taktik im Spiel sei.
Das war ein Revanche-Foul gewesen, natürlich mit der klaren Zielsetzung, uns unter Druck zu setzen damit, weil wir natürlich ein gutes Verhältnis zu Werder Bremen haben.
Nun muss das Bundesverfassungsgericht in letzter Instanz entscheiden, ob die DFL bzw. die Bundesliga-Clubs an den Polizeikosten beteiligt werden dürfen oder nicht. Mit einem Urteil ist frühestens ab dem Sommer zu rechnen.
Der Chefarzt der HNO-Klinik am Uniklinikum in Homburg ist wegen zweifacher sexueller Belästigung einer Assistenzärztin zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht St. Ingbert verhängte 90 Tagessätze. Barbara Spitzer.
Die Anwältin der Ärztin zeigte sich erfreut, sprach von einem Urteil mit Signalwirkung. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte vor 7 Jahren die Assistenzärztin bei einer OP und bei einer Visite an Brust bzw. am Po unangemessen berührt hat. Es sei ihm um sexuelle Berührungen gegangen und um die Herabsetzung der Assistenzärztin zur Machtdemonstration. Im Fall der angeblichen sexuellen Belästigung einer weiteren Assistenzärztin wurde der Angeklagte freigesprochen. Hier gebe es nicht aufzuklärende Widersprüche in den Aussagen, so die Richterin. Die Verteidigung hatte in beiden Fällen Freispruch gefordert. Die Angaben seien durch Dokumentationen und andere Aussagen widerlegt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Alle Beteiligten ließen zunächst offen, ob sie Rechtsmittel einlegen.
Einmal Venedig sehen, das wollen bekanntlich sehr viele Menschen. Und deshalb müssen Tagestouristen seit heute ein Ticket lösen, bevor sie in die Altstadt dürfen. Kostenpunkt 5 Euro. Elisabeth Pongratz.
In Santa Lucia kommen viele Besucher an. Es ist der Bahnhof von Venedig. Wir haben bezahlt. Wir sind einen Tag in Venedig, um die Biennale zu sehen. Und wir haben gern bezahlt. 5 Euro hat dieser Mann ausgegeben, wie alle anderen, die für einen Tag in die Lagunenstadt kommen. Zum Auftakt stehen viele Hilfskräfte in weißen und gelben Westen an zentralen Stellen. Ich habe sie nach einer Information gefragt, wie das Ganze funktioniert. Und sie haben mir erklärt, ich müsste mir die Applikation ansehen. Über die Internetseite der Kommune kann das Ticket vorab reserviert und bezahlt werden. Dann bekommt man einen QR-Code. Auch am Schalter ist das möglich, aber die meisten Touristen haben selbst am ersten Tag den QR-Code bei sich. Bürgermeister Luigi Brugnaro wirkt im italienischen Fernsehen glücklich und entspannt. Der erste Erfolg ist, wie ich sagen würde, ein kultureller. Also den Italienern und den Touristen vermitteln, wie fragil Venedig ist und dass auch der Staat Venedig unterstützen muss. Viele Touristen haben Verständnis für das Tagesticket, auch wenn es an den aufgestellten Infoständen immer wieder viele Nachfragen gab. Übernachtungsgäste müssen zwar nichts bezahlen, brauchen aber ebenso einen QR-Code.
Ja, wussten wir, weil das Hotel hat die Nachricht übermittelt, oder der Reiseveranstalter, die TUI in dem Fall, hat das, eine Änderung mitgeteilt.
Das Ticket, so die Stadt Venedig, soll Besucher davon abhalten, an besonders überlaufenden Tagen in die Stadt zu kommen. Deshalb wird der Eintritt vorerst in einer Testphase an insgesamt 29 Tagen fällig. Bis zum Mittag, so heißt es, hätten rund 15.000 Besucher für heute ein Ticket gekauft. Zunächst wird nicht mit hohen Einnahmen gerechnet, so der Stadtrat für Finanzen Michele Zuin. Wir haben dieses Jahr im Haushalt 700.000 Euro geschätzt, aber das ist wahrscheinlich wenig. Sicher nehmen wir ein wenig mehr ein. Nächstes Jahr werden es dann mehr, denn es wird mehr Tage geben. Dieses Jahr ist es ja nur ein Experiment. Nächstes Jahr gehen wir von 7 Millionen Euro aus. Doch nicht alle Einwohner der Lagunenstadt sind mit der neuen Gebühr einverstanden. Sie würden die Probleme des Massentourismus nicht lösen. Mehrere hundert Menschen ziehen durch die Straßen mit Plakaten wie Venedig steht nicht zum Verkauf. Wir sind die Venezianer Doc, also die echten Venezianer, und wir sind absolut gegen diesen Eintritt. Wir wollen nicht kontrolliert werden und wir können die Stadt nicht in ein Museum verwandeln mit Eintrittskarte. Es ist eine Schande. Die Anzahl der Tagestickets ist bisher nicht begrenzt. Nach der Testphase will die Stadt bis zum Ende des Jahres entscheiden, wie es weitergeht. An Tagen, an denen Venedig besonders überlaufen ist, könnten die Preise steigen.
Das Wetter im Saarland. In der Nacht zunächst meistens trocken, 4 bis 0 Grad. Morgen Freitag mal Wolken, mal Schauer, mal Sonne, 10 bis 14 Grad. Das war die SR Info. Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.